Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Sie war Kultur- und Wissenschaftssenatorin in Berlin. Sie war die Präsidentin der Hochschule in Hamburg. Und jetzt ist Adrian Göhler am Institut für transformative Nachhaltigkeitsforschung in Potsdam. Schönen guten Morgen.
Morgen. Danke für die Einladung.
Ich glaube, über dieses Institut müssen wir erstmal sprechen. Den Namen haben die wenigsten von uns jemals gehört. Ich las dann in der Vorbereitung, Klaus Töpfer, der ehemalige Umweltminister, hat dieses Institut vor mehr als 10 Jahren gegründet. Was macht denn dieses Institut?
Dieses Institut versteht sich als ein an der Nachhaltigkeit forschendes Institut. Es ist aber auch ein Institut, was versucht, die Verbindung hin zur Politik zu ziehen, zu anderen Denk- und Handlungsweisen. Also ich habe sehr stark die Kunst dort mit ins Spiel gebracht als eine der Wissensformen, die eben sehr viel stärker auch auf das Intuitive zielt als nur auf die Erkenntnis, weil das, glaube ich, es braucht den ganzen Menschen, frei nach Humboldt. Alles hängt mit allem zusammen. Und dieses Institut ist dafür relativ offen.
Und genau dafür stehen Sie ja auch, die Dinge zusammen zu denken. Was heißt das bezogen auf Ihren Weg? Also Sie sind von der Kunst in die Wissenschaft und umgekehrt und wieder zurück. Wie ist es bei Ihnen?
Ich würde mal sagen, ich habe so ein Vieleck, in dem ich mich bewege, zwischen Psychologie, das habe ich studiert, der Kunst, die immer meine Leidenschaft war, nicht, dass ich sie selber ausübe, aber dass sie mir als Erkenntnisform so von Bedeutung war. Die Ästhetik, die ich seit ewigen Zeiten, also was ja die Summe der sinnlichen Wahrnehmung ist, nicht einfach nur das Schöne, auf das es immer reduziert wird, dass ich die Ästhetik mit in die Nachhaltigkeit ziehe, weil ich eben glaube, wir brauchen die sinnliche Erfahrung, was wir ändern können. Und dann bin ich auch irgend sowas wie ein Homo Politicus, weil mir nicht wurscht ist, wie sich diese Welt entwickelt, wie sich diese der Zusammenhalt entwickelt, und da bin ich auch immer eine kritische Stimme gewesen.
Können Sie das, was Sie gerade gesagt haben, die Kunst in die Nachhaltigkeit zu bringen, darin sehen Sie Ihre Aufgabe, aber wie übersetzen Sie das? Wie sieht das in der Praxis aus?
Ich toure zum Beispiel seit 9 Jahren, oh Gott, jetzt sind es bei 10 Jahre, mit einer Ausstellung, die heißt zur Nachahmung empfohlen, Expeditionen in Ästhetik und Nachhaltigkeit. Und ich habe lauter künstlerische Konzepte und Artefakte gefunden, die sich mit den großen Fragen der Welt beschäftigen. Biodiversität. Es gibt eine Skulptur darin, die sehr schön, eine Miniatur ist, ein Stuhl. Und dann ist der Titel Solar Powered Electric Chair, wo man schon versteht sofort, es kann nicht ausreichen, dass wir über Solarenergie nachdenken, wenn wir nicht gleichzeitig über Demokratie nachdenken.
Als Kuratorin und Initiatorin von Kunstaktionen sind Sie immer wieder gefragt, gerade auch bei der Produktion Der Widerspruch, ein Volkslied in Tübingen. Und Hintergrund ist dort ein Denkmal in Tübingen, das zum Mahnmal gegen die Vereinnahmung der Künste durch rassistische und nationalistische Kräfte umgewidmet wurde. Und da geht es um ein Denkmal von Friedrich Silcher. Wie sind Sie denn auf diese Aktion überhaupt gestoßen?
Ich bin über das Denkmal gestolpert im Wortsinne. Tübingen hat neben dem Neckar eine wunderschöne Platanenallee. Und mit einer einer unglaublich schönen Sichtachse. Man geht, die Bäume gehen zusammen sozusagen mit dem Fluss, sowas wie ein Rhythmus ein. Und dann gibt es ja plötzlich sowas wie so einen Schmiss. Wenn man in Tübingen ist, fallen einem ja immer zu Verbindungen ein und dann ist es wie so.
Schmiss bedeutet, da steht
Schmiss,
was im Weg.
Schmiss, da steht was im Weg und das sollte auch im Weg stehen. Es ist ein riesiges Denkmal, was einem Herrn Secher gewidmet ist. Und der war natürlich kein Nazi, aber er wurde komplett von den Nazis vereinnahmt. Das ist auch zur Nazi-Zeit entstanden, das Denkmal. Und es ist mehr sowas wie ein Aufmarschplatz, ein Tingplatz. Und da bin ich drüber gestolpert und habe mit den Menschen, mit denen die aus Tübingen sind und auch aktive Tübinger sind, ich sagte mal, könnt ihr da nicht mal über Also da muss doch irgendwie mal was nachgedacht werden. Hat sich da niemand dran gestört?
Ich wollte gerade sagen, vielleicht sind Sie die Einzige, die sich dran gestört hat.
Nee, und dann wurde recherchiert im Stadtarchiv und in der Geschichtswerkstatt. Man stellte fest, immer mal wieder gab es ein, sagen Sie, muss was geändert werden. Es wurde auch mal verhüllt. Und es ist jetzt über dieses Performing-Kollektiv aus Zürich, die im Zimmertheater
die Produktion machen,
Produktion, der Widerspruch, genau.
Ein Volkslied in Tübingen am 8.
Der
Februar.
Widerspruch, genau, hat am 8. Februar Premiere, möchte ich gerne für werben. Die werden schon mit befördern, die Idee, es muss einen neuen Wettbewerb geben. Man muss einerseits diesem vielleicht Stadtraum auch wieder die Bedeutung zurückgeben, also vielleicht ein Rückbau des Denkmals oder eine Umnutzung. Was, glaube ich, sowieso gerade so ein bisschen im Trend ist, zu sagen, sagen wir faschistische oder vom Faschismus benutzte Denkmäler sind so, weil sie historisch sind, oder können wir damit irgendwie arbeiten? Wie kann Geschichte dort weiterentwickelt werden?
Und es geht ja um Bürgerbeteiligung im öffentlichen Raum. Genau. Hätten die Bürger denn da die Chance zu sagen, also ich stelle mir vor, da kommt ein grüner Rasen hin und dann kann ich hier mein Picknick machen. Was für Ideen sind da gefragt?
Also das ist die Idee ja eines Wettbewerbs, dass mal geguckt wird, was ist eigentlich alles an Möglichkeiten da, wie reagieren die Leute da drauf? Aber natürlich ist es auch eine künstlerische Herausforderung, mit einem so naturalistischen, martialischen Denkmal umzugehen.
Adrian Göhler, Sie werden nicht müde, das Grundeinkommen anzusprechen und das in Verbindung mit Nachhaltigkeit. Was ist denn da Ihr Ansatz?
Ich gehe einen Gedanken nochmal zurück. Ich habe als Psychologin, das ist ein langer Satz von mir, der in meinem Kopf ist und den ich auch immer wieder finde, wir sind ein Hochpreisland, wir haben keine Bodenschätze. Das Einzige, was wir zur Verfügung haben in der Bundesrepublik, sind unsere schöpferischen Ideen.
Wir haben eine große Autoindustrie.
Ja, wir haben eine große Autoindustrie, aber
es ist trotzdem... Wir sind im Maschinenbau nicht schlecht, wir sind auch bei der KI ganz gut.
Gut, ich sage ja, KI, das glaube ich, da würde ich jetzt mit Ihnen...
Werden wir häufig schlecht geredet, man muss ja auch den Dingen eine Chance geben.
Ja, okay. Also das will ich gar nicht in Abrede stellen, aber ich sage, wir haben keine Rohstoffe. Der Rohstoff, auf den ich abziele, der erneuerbar ist, das ist die schöpferische Fähigkeit. Die schöpferische Fähigkeiten... Oder die Kreativität hat eine große Gegenspielerin. Und das ist die chronische Existenzangst. So. Und das ist ein bisschen der Leitfaden, an dem ich immer entlang denke, weshalb ich glaube, wir brauchen, wenn wir, und das hat sich ja jetzt doch mittlerweile rumgesprochen, dass wir unseren Lebensstil nicht mehr so weitermachen können. Wenn wir also stärker in das Bewusstsein eines nachhaltigen Lebens und in die Praxis eines nachhaltigen Lebens eintauchen wollen, dann ist eine Existenzangst, ein Nichtwissen, wo bin ich morgen, werde ich hier rausgeworfen, werde ich wegrationalisiert, das ist etwas, was eine solche Blockade verursacht, dass überhaupt nicht daran zu denken ist, dass diese Menschen einen nachhaltigen Ansatz haben.
Da gibt es bestimmt Zusammenhänge. Wenn man die Angst nicht hat, kann man freier denken. Aber bleiben wir erstmal noch bei dem Thema Grundeinkommen. Ja. Da gab es ja viele Experimente, beispielsweise in Finnland. Und vielfach gelten die Experimente als gescheitert in Sachen Grundeinkommen, weil, da sagt zum Beispiel der Ökonom Dominik Enste vom Institut der Deutschen Wirtschaft, das bedingungslose Grundeinkommen passt einfach nicht zur menschlichen Natur.
Das finde ich einen extrem vermessenen Gedanken.
Vielleicht können Sie es als Psychologin einordnen, weil er sagt, psychologische Forschungen haben gezeigt, dass Menschen kaum bereit sind, etwas ohne Gegenleistung zu geben.
Ich denke seit geraumer Zeit darüber nach und deswegen wird auch mein Buch heißen, Nachhaltigkeit braucht Entschleunigung, braucht Grundeinauskommen. Ich gehe mehr und mehr in Richtung eines Grundauskommens, was der Mensch braucht, als ein Menschenrecht. Ich gehe davon aus, dass gerade die KI Arbeitsplätze in sehr hohem Maße vernichten wird, was ich nur dann nicht als eine Gefahr ansehe, wenn wir mit unseren Fähigkeiten etwas anderes machen können.
Und vielleicht dadurch auch neue Arbeitsplätze wieder schafft.
Ja, aber sicherlich nicht mehr in diesem Umfang. Aber wenn wir anfangen, Erwerbsarbeit und die nicht bezahlte Arbeit zusammenzudenken, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, dass wir Arbeit verteilen auf die Menschen, die da sind, dann ist ein Grundauskommen das, was uns erstmal tragen könnte, was uns ein Fundament geben könnte, um zu anderen Ufern aufzubrechen. Und ich bin ganz sicher, zitiere ich Olle Einstein, wir können die Probleme nicht mit denselben Mitteln lösen, die sie verursacht haben. Also wir müssen neue Wege gehen.
So schön die Idee ist, natürlich stellt sich dann die Frage, wie kann es finanziert werden? Und wenn Sie mehr als das Grundeinkommen verdienen, zahlen Sie bis 50-70% Einkommenssteuer. Die reinen Empfänger des Grundeinkommens müssen nichts als Gegenleistung bringen. Da wird ja vielfach die Frage nach der Gerechtigkeit gestellt. Wie beantworten Sie die?
Also die Zahlen kann ich nicht bestätigen. Das ist wahrscheinlich eine Position eines Grundeinkommensgegners. Wer soll das bezahlen und wieso nimmt sich, also was bedeutet das, wenn jemand nur vom Grundauskommen lebt? Ich kenne Menschen, die weit unter dem Grund, also ich gehe immer noch von 1000 Euro aus. Ich habe vor vielen Jahren mit Götz Werner ein Buch geschrieben, 1000 Euro für jeden, Freiheit, Gleichheit, Grundeinkommen. Also die Idee, die französische Revolution wird durch ein Grundeinkommen vielleicht erst vervollkommt und es ist auch zum ersten Mal nach 231 Jahren wäre es das erste Mal, dass Frauen und Männer ökonomisch dieselben Startbedingungen haben. Ich bin ja schon so alt, dass es mir wirklich wahnsinnig auf die Nerven geht, wie lange ich schon sage, kann ich mal verstehen, warum Frauen an diesem Punkt weniger verdienen als Männer? Also es hat für mich eine Geschlechterkomponente. Es hat für mich die Komponente, dass der Freiheitsgedanken von Menschen gestärkt werden. Ich glaube nämlich, dass sie dann aktiver und kreativer sind. Und ich bin sicher, dass es finanzierbar ist. Allerdings, ich tue jetzt nicht so, als wäre ich eine Ökonomin und könnte Ihnen das alles vorrechnen. Ich glaube, wir haben eine deutsche Forschungsgemeinschaft, die über zwischen 3,5, glaube ich, und 4 Milliarden hat jährlich. Ich finde, es muss ein großes Forschungsprojekt aufgelegt werden, interdisziplinär, wo man sagt, was sparen wir auch an Krankheitskosten? Also was Sie über Finnland gesagt haben, teile ich übrigens so auch nicht, weil die Menschen, die das bekommen haben, sind alle gesünder geworden, haben alle das Gefühl von Würde entwickelt und sind auch selber wieder tätig geworden, indem sie sich etwas ausgedacht haben.
Das klingt ja, wenn man das hört, erstmal toll, aber es gab ja auch Projekte in anderen Ländern, beispielsweise in Kenia oder auch Namibia. Und da haben Ökonomen ausgerechnet, dass Namibia seine Steuereinnahmen um 16% steigern müsste, wenn es ein Grundeinkommen finanzieren wolle. Und der Finanzminister, der damals noch dafür war, war dann, als er Präsident wurde, dagegen letztendlich, weil er selbst gesehen hat, das lässt sich so aktiv nicht umsetzen. Also es gibt dann wirtschaftlich doch wohl sehr große Schwierigkeiten.
Ich kann das nicht bestätigen. Ich kenne mich in diesem Namibia-Projekt ziemlich gut aus. Ich war da. Ich habe mit Bischof Kameta rauf und runter gesprochen. Ich habe mit der Rheinischen Kirche, die das damals ermöglicht hat, dieses Projekt in Namibia. Und das ist nicht zu bestätigen. Die Tax Commission, die eingesetzt worden ist, um der Frage nachzugehen, wie kann ich Kindersterblichkeit und Kinderarmut verringern, ist sehr deutlich zu dem Schluss gekommen, es ist finanzierbar. Namibia hat unfassbare Rohstoffe, die also ein Leben in Saus und Braus ermöglichen würden, wenn. Also diese Zahlen kann ich nicht bestätigen. Ich glaube, es ist auch erstmal wichtiger, dass wir vielleicht über das Ganze, die ganze Idee sprechen und sicher auch natürlich ist eine Finanzierbarkeit extrem wichtig, weil in unserem Land, wo sich alles darüber definiert, sowieso. wir könnten, das sagen ganz viele Berechnungen, wir könnten etwa 80-85% aus den jetzigen Sozialbezügen, also Rentenzuschüsse, BAföG und so weiter, könnten wir schon dazulegen. Und dann brauchen wir andere Steuern. Und wir brauchen die aber auch für die Qualität unseres Lebens. Wir brauchen Ressourcensteuern.
Die Finanzierbarkeit haben Sie gerade angesprochen. Bei dem Namibia-Projekt kam das Spendengeld zum Beispiel vor allem von der evangelischen Kirche im Rheinland und Westfalen. Mhm. Und aktuell werden Projekte auch aus dem Ausland gefördert, in Kenia beispielsweise von IT-Unternehmen aus dem Silicon Valley. Und da kam man dann aber eher darauf, dass es doch gut sei, nicht Versuchslabor der reichen Länder zu sein, sondern einen Weg raus aus der Armut selbst zu finden. Also dieser Gedanke wäre der, den die Länder erstmal vorneweg stellen. Wäre das nicht auch ein guter Ansatz?
Also Kenia ist ein wirklich interessantes, ganz interessantes Feld. Und es ist ja mittendrin. Wir sind jetzt etwa anderthalb Jahre, dass es läuft. Es gibt hervorragende Zwischenergebnisse. Weil das Tolle an diesem Projekt ist, dass es eine große Forscher-Community gibt, die sich damit beschäftigen, was passiert. Und die Eigenverantwortung ist gestärkt worden. Die Leute fangen an, ein nachhaltiges Leben entwickeln zu können, weil sie selber produzieren. Es beginnt eine lokale Ökonomie. Das bedeutet ganz viel.
Adrian Göhler, Sie waren die erste Hochschulpräsidentin.
Kunsthochschulpräsidentin. So viel Zeit muss
in Deutschland
sein.
Die Zeit haben wir und die nehmen wir uns. Und wir wollten darüber sprechen, dass Sie eine Liste für freche Frauen gegründet haben sollen. Was ist denn an dieser Geschichte dran?
Also ich habe ja die Grünen mitgegründet und habe diese ganzen Joschka Fischers dieser Welt gleich am Anfang mitgekriegt und dachte, nee. Also so geht es nicht, dass die Männer dauernd das Rad neu erfinden in jedem Redebeitrag und die Frauen sagen, ich kann es eigentlich ganz kurz machen, ist schon alles gesagt worden. Da dachte ich, das halte ich nicht aus. Dann war ja die Quotierung ist eingeführt worden bei den Grünen, aber auch sowas Nützliches wie ein Reißverschlussprinzip, also Redeliste, weil wir festgestellt haben, die Männer sagen sofort, ja, ich habe hier jetzt ganz viel zu sagen. Und die Frauen zögern und warten und dann ist schon die Redeliste geschlossen und so. Dann dachte ich, wie wäre das eigentlich, wenn wir mal mit Pedro Ingrao, einem italienischen Kommunisten, zu sprechen, die Münzen in die Hände der Frauen legen würden und gucken, ob sie anders klingen. Will heißen, ich gehe nur mit Frauen ins Parlament, wir machen grüne Politik, aber eine grüne Haushaltspolitik unter den Augen von Frauen. Wir hatten eine Mathematikerin und eine Physikerin, die dann den Jungs mal vorgerechnet hat aus den anderen Parteien, dass sie einfach einen grundlegenden Fehler machen. Die sind verrückt geworden. Und wir haben Verkehrspolitik, Stadtpolitik, alles haben wir aus Frauensicht uns angeguckt. Und das sich herauszunehmen, sagte, wir müssen einfach sagen, wir sind die frechen Frauen. Und das habe ich sehr gerne angenommen. Ich war als Initiatorin natürlich ziemlich unter Beschuss erstmal, aber wir haben das größte, das beste Ergebnis, was bis dahin die Grünen in der Stadt hatten, eingefahren. Und es war ein großes Vergnügen. Und ein Satz noch dazu. Wir waren deswegen auch so wirkungsvoll, weil die Frauen in den Verwaltungen gesagt haben, ja, yeah, für die arbeiten wir.
Und dennoch haben Sie gerade von den Frauen ein Bild gezeichnet, was jetzt nicht so frauenfreundlich war oder wie man es auch interpretieren mag, wo Sie gesagt haben, na, die Frauen halten sich erstmal zurück. Sind Sie vielleicht jemand, der von der Persönlichkeit eher bereit ist zu sagen, ja, ich mach das, ich bin da bereit und brauchen die Frauen vielleicht dann eher den berühmten Tritt in den Hintern?
Nein, den Tritt in den Hintern nicht, aber oft sind ja einfach die Verhältnisse so, dass sie männliche Strukturen und Formen begünstigen und Frauen sagen, du, das ist jetzt aber hier gar nicht meins. Also ich habe eigentlich andere Wünsche an Unterhaltung. Ich habe andere Wünsche an, wie Politik gehen könnte. Ich will nicht einfach den Quatsch nachmachen. Das, also ich habe kein schlechtes Bild von Frauen gezeichnet, sondern ein differentes. Und mir geht es immer darum, dass ich den Mann als Maßstab hinterfrage. Und die Politik ist so eine Männertribüne gewesen, die zu das zu durchlöchern, das war ein großes Vergnügen und auch eine große Notwendigkeit.
Ja. Es geht ja darum, beide Seiten zu hinterfragen. Was können dann, wenn man sich an die eigene Nase fasst, was können denn Frauen auch tun und vielleicht dafür tun, um dann eher eine Gleichberechtigung zu fördern? Was haben Sie da in der Praxis erlebt?
mit starker, klarer Stimme die Forderungen zu stellen. Das braucht Training und das braucht, und es war einfach so, was wir haben uns natürlich sinnvollerweise so etwas wie einen Weiberbeirat um uns herum geschart, die uns auch mitgecoacht haben und gespiegelt haben, weil sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Sie gehen nur mit Frauen ins Parlament und ich habe jede Rede in der weiblichen Form gehalten. Also ich habe immer von den BürgerInnen gesprochen. Und wenn ich das mal vergessen habe, saßen drei männliche Fraktionsvorsitzende da. Und wo sind die Innen, Frau Göhler? Also es war ja, ich habe nichts sozusagen nicht gehört, was es bedeutet, wenn Frauen für sich reklamieren, wir machen es und wir machen es übrigens anders.
Also in, aber auf das Machen kommt es an.
Ja, es kommt auf das Machen an, genau.
Sie sprechen von Verflüssigungen schon seit vielen Jahren, Wege und Umwege vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft. Darüber haben Sie geschrieben. Das heißt, Sie haben eine ganz klare Vorstellung davon, wie eine Kulturgesellschaft aussehen kann. Haben wir denn aktuell keine?
Ach nee, ich glaube, wir haben eine durch die kapitalistischen Strukturen sehr ermüdete Gesellschaft. Und wir haben natürlich keinen Sozialstaat mehr. Der Sozialstaat der Bismarckschen Prägung kann gar nicht mehr tragen, weil der geht aus von dem lebenslang beschäftigten Alleinernährer der Familie. Das Bild ist ja nun wirklich komplett vorbei. Und der Philosoph Hahn spricht von der Müdigkeitsgesellschaft direkt, weil wir überfordert sind mit dem, was wir alles machen, lösen, tun sollten. Und das, was wir so dringend brauchen, sowas wie eine Kontemplation und die Möglichkeit haben, uns in unserem Wissen zu verschränken, das fehlt so sehr.
Aber die Möglichkeiten wären doch grundsätzlich da. Wenn man jetzt alleine nur mal in eine Suchmaschine eingibt, Kulturgesellschaft und Deutschland, dann bekommt man etwa 200.000 Ergebnisse von der rumänisch-deutschen oder kambodschanisch-deutschen Kulturgesellschaft bis zur deutsch-italienischen Kulturgesellschaft in Hannover. Ist es alles
ja,
da?
Ja, ich meinte eigentlich nicht, dass wir versuchen, die jeweiligen Kulturen uns vorzustellen, sondern mir geht es, Kultur ist für mich sozusagen die Gesamtheit der möglichen Äußerungen. Und ich finde, unsere Politik, unsere Gesellschaft ist so sehr in Sparten aufgeteilt, in Notwendigkeiten aufgeteilt. Und wir sind in einem Hamsterrad aus Effektivität, Anpassung, alles Mögliche. Das verhindert außerordentlich das, was ich eine Verflüssigung, eine Notwendigkeit sehe, sodass ich mich eben mit anderen Berufsgruppen, mit anderen Zugängen vernetzen kann, oder? Das ist meine große Leidenschaft.
Also das Vernetzen wäre eine Möglichkeit, weil Sie gerade auch sagten, wir sind so sehr in Sparten unterteilt. Das merkt man ja in vielen, vielen Bereichen und das werden auch die Hörerinnen und Hörer im Alltag erleben. Wie haben Sie das persönlich für sich denn aufgebrochen?
Vielleicht, weil ich irgendwie schon von Kindheit an das Gefühl hatte, ich bin jetzt nicht in der Mehrheitsecke, komme ich da gut an, sondern ich muss meinen eigenen Weg gehen. Und dazu brauchte ich immer anderes Wissen und andere Leute und andere Fähigkeiten. Und das bereichert ja auch eine Person enorm.
Das klingt so, als hätten Sie sich als Außenseiterin wahrgenommen und über diesen, ich sag mal jetzt, vermeintlichen Mangel etwas Positives entwickelt.
Ja. Also ich glaube, dass es ganz häufig so ist, dass man eben nicht, also ich hatte nicht das Gefühl, ich hatte mit Adrienne im Schwarzwald, es ist ein anderes Aufwachsen als wenn ich Renate heiße. Das ist so, ja. Und wenn die Mutter arbeitet als Einzige im Dorf, ist das auch etwas, was einen auf eine besondere Weise sensibel macht für, ach so, du bist, und dann hatte ich keinen Bauplatz, was sozusagen eine Katastrophe war in dem Dorf.
Ja. Aber da ist auch rauszuhören, dass Sie auch gelitten haben in manchen
Ja,
Bereichen.
Logisch. Ich bin also widerständig deshalb geworden, weil ich irgendwann mal gedacht habe, okay, ich werde nicht in die ruhige Mehrheitsecke gehen können, dann mache ich doch was draus. Dann bin ich eben anders. Und das hat mich sicherlich in meiner Wahrnehmung geschärft für das andere, was, glaube ich, eine große eine große Begabung ist, wenn man das andere mit dem Kopf hat. Ich wollte noch mal was sagen, diese Zeitmaschine, in denen wir drin sind und diese Beschleunigungseffekte. Wir sind ja doch sehr stark auch auf das Ehrenamt angewiesen. Und ich habe noch aus dem letzten Sommer so ein Bild im Kopf. Brände, Berlin, Brandenburg, Brände, Brände, Brände und kaum noch Leute, die in der Feuerwehr sind. Und ich weiß aus Untersuchungen von Naturschutzbünden, die sind auf Ehrenämter angewiesen. Es gibt praktisch in der Zukunft kaum noch Leute, die ehrenamtlich machen. Deswegen müssen wir auch Arbeit umverteilen. Deswegen braucht es auch das Grundeinkommen, dass wir uns wieder sozusagen der Community auch widmen können.
Sie sind jetzt nochmal auf Ihr Schwerpunktthema, ja, das Grundeinkommen, zurückgekommen. Wir sprechen da auch drüber, das hatten wir sowieso vor. Sie schreiben auch gerade dazu wieder ein Buch und Sie haben schon mal darüber geschrieben, gemeinsam mit Götz Werner, 1000 Euro für jeden hieß dieses Buch. Wenn Sie Ihre privaten Kosten durchgehen, kommen Sie mit 1000 Euro hin?
Nee, natürlich nicht, aber die 1000 Euro würden mich extrem entspannen. Wenn ich wüsste, ich habe einfach durchgängig 1000 Euro, könnte ich mir auch mal erlauben zu sagen, ich mache eine Sache nicht, weil ich komme damit irgendwie klar, wenn ich nur noch 2 Tage oder sonst was arbeite. Aber als Freiberuflerin habe ich ja ohnehin sozusagen ganz andere Zeiten. Ich weiß aber, wie sehr das entlasten könnte. Ich weiß, wie es auch das Geschlechterverhältnis verändern würde, wenn Frauen und Männer, gucken Sie mal, Babypause, ja, sagen Gott, ganz viele, ja, die Männer würden, ich würde wahnsinnig gerne zu Hause bleiben, aber ich verdiene viel mehr als meine Frau.
Aber Sie haben jetzt ganz klar gesagt, natürlich komme ich damit nicht hin. Müssten wir nicht eher zu einer Gesellschaft kommen, wo man sagen kann, ja, natürlich komme ich damit hin.
Ja, also ich bin nur, sage ich mal, auch in dem Visionären habe ich einen Rückbezug zur Realität. Zu sagen, ich fordere 2000...
Es gibt 2000, Menschen, die damit hinkommen müssen.
2000, ja, natürlich. Natürlich. Und es wäre für viele, also ich bin ja umgeben von Menschen, die aus dem kulturellen Bereich kommen, die aus dem akademischen Bereich kommen, die aus dem kulturellen und akademischen Prekariat kommen. Für die wäre 1000 Euro, Spiegel hat gerade eine dicke Geschichte gebracht, wo ein Ökonom ausgerechnet hat, 1500 Euro wäre lässig zu machen. Das wäre natürlich noch die bessere Idee. Ich glaube einfach, es würde uns freier machen, uns nochmal vielleicht auch neu zu erfinden und nicht nur als ein Rädchen in einem Räderwerk zu begreifen, wo ich immer nur gespiegelt bekomme, ich bin ein Problem und nicht Teil der Lösung. Und ich glaube ganz sicher, dass die Menschen Teil der Lösung sein wollen.
Die Zahl der Arbeitslosen ist so niedrig wie seit 30 Jahren nicht. Geht es nicht viel mehr dann um ein Thema Gerechtigkeit?
Also ich gehöre nicht zu den Menschen, die diese Arbeitslosenstatistiken glauben, weil ich weiß, wie viele Menschen verdeckt noch finanziert werden müssen oder die überhaupt jenseits der Existenzgrundlage arbeiten. Ich weiß auch, dass ich als Freiberuflerin in keiner Arbeitslosenstatistik vorkomme, weil das wird sozusagen immer nur an den Angestellten und an den Angestellten gemessen. Das ist alles obsolet. Wir müssen, glaube ich, gucken, dass wir, also wenn Sie an so einem Nachhaltigkeitsinstitut arbeiten, dann wissen Sie, es ist wirklich höchste Zeit. Punkt. Sie wissen aber auch gleichzeitig, kriegen Sie mit, dass es Wege gibt von Menschen, die sagen, ich möchte mit viel weniger auskommen können. Ich möchte gerne mit 10 Leuten, die ein Grundauskommen haben, aufs Land gehen und dort versuchen, eine andere Lebensform zu entwickeln, weil meine Neurodermitis kommt daher, dass ich ewig gestresst bin. Ich muss in Berlin, gibt es Menschen, viele Menschen, die mittlerweile bis zu 60% ihres Einkommens für die Wohnung bezahlen müssen. All sowas müssen wir gleichzeitig denken. Und wir müssen anfangen, die Städte zu entsiegeln. Das kann zum Beispiel auch die Kunst machen. Habe ich eine schöne Aktion gemacht.
Was für eine Aktion war das?
Also wir wissen ja, dass wir die Städte sich immer weiter ausbreiten, dass wir umgeben sind von betonierten, zu versiegelten Flächen, die kein Wasser aufnehmen können bei Extremwetter. Und dem werden wir ja mehr und mehr ausgesetzt sein. Also haben wir angefangen, mitten in der Stadt auf einem, es war eigentlich ein Volkshochschulhof, völlig zu asphaltiert, den aufzupickeln, dort Blumensamen reinzuwerfen und zu sagen, jetzt kann der Hof anfangen zu atmen, natürlich in der Absicht, dass diese Fläche sich immer weiter verbreitet und sozusagen sich wieder etwas zurückholt an Natur. Das ist lebensnotwendig. Gehen Sie in die Vorstädte, Sie sehen die Privatgarage neben seinem Haus, alles zu betoniert oder versiegelt. Das müssen wir aufbrechen. Und da kann die Kunst natürlich wirksam sein. Wir haben eine wunderschöne Performance gemacht. Alle Menschen, die daran beteiligt waren, waren in Schutzanzügen, hatten Brillen und Hammer und Meißel. Und es war ein Genuss, wie viele Menschen gesagt haben, ach, das Gefühl, ich mache was für meine Stadt, das hat mich so beflügelt.
Das sind
eine wunderschöne Idee.
Aktionen im Kleinen.
Ja.
Und Sie haben dann über vom Sozialstaat zur Kulturgesellschaft geschrieben und ein Rezensent meinte dann, ja, finde das durchaus reizvoll, diese Idee, aber er bemängelte dann, es sei eine etwas hochtrabende Kulturreflexion. Können Sie mit so einer Kritik etwas anfangen?
Ich gehe mal einen Schritt zurück und sage, wir haben ein Hochschulsystem, in dem wir glücklicherweise kein Bezahlstudium in der Regel haben, gute Künstlerinnen und WissenschaftlerInnen ausbilden. Dann entlassen wir sie zu Großteil ins Prekariat. Das ist eigentlich sogar aus kapitalistischen Gründen ein Unfug. Also glaube ich, dass wir das Wissen dringend brauchen, dass das sich in die Gesellschaft sozusagen diffundieren müsste. Ein Wissen, was wir aus der Wissenschaft haben, dass wir mit so einem versiegelten, dass die versiegelten Städte uns zum Wahnsinn treiben und das in eine künstlerische Aktion umwinden, das ist das, was ich unter einer ganz praktischen Kulturgesellschaftsidee verstehe.
Als Präsidentin der Kunsthochschule Hamburg hatten Sie sicherlich auch einen Blick darauf, wie praxisnah Studenten ausgebildet werden. Wie praxisnah ist das denn?
Na, ich habe einen großen Blick dafür entwickelt, welche schönen Ideen dort entwickelt wurden. Also es war ja auch Design, Architektur, Film, Grafik und dann kein Gegenüber in der Wirtschaft oder in der Verwaltung finden. Deswegen glaube ich, brauchen wir da auch andere Wege. Und ich denke, dass sich wüssten die Künste und die Wissenschaften, wir können uns auf so etwas wie ein Grundauskommen verlassen, dann wird auch anders geforscht werden. Das ist eben das, was mich auch dabei interessiert. Und wir haben in der Pause über ein schönes Projekt gesprochen. Wenn wir wissen, dass zum Beispiel Schafe früher eine wichtige ökonomische Grundlage waren, die Wolle eine wichtige ökonomische Grundlage war, alles ist inzwischen auf Null gefahren. Sie haben mir erklärt, dass für ein Schaf, die Wolle kriegt der Schäfer 30
Für ein Kilo 30 Cent habe ich mal gehört, das ist nicht mehr viel.
Es ist aber gleichzeitig auch so, dass sie sogar Geld bezahlen müssen, wenn sie die Wolle loswerden wollen.
Also was ist die Idee in der Kunst?
Die Idee ist, wir werden die Paneele, also wir brauchen Akustikpaneele, wir brauchen, was können wir mit dem Rohstoff Wolle anfangen? Und da gibt es eben die wunderbarsten Ideen und Vorstellungen.
Wir halten die Augen offen, wo wir die Schafswolle in Zukunft sehen. Und ich sage herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Adrian Göhler.
Eins gehört.